die unglaublichen Weiten, das Gebirge, auch Halbwüstenlandschaft. Und spätestens, wo du dann mal am Sonntag gemerkt hast, ups, wir fahren hier durch die Pampa, hier ist kein Supermarkt und wenn, dann ist zu und wir haben kein Wasser mehr oder kaum mehr und müssen jetzt am Bach halten und erstmal per das Wasser aus dem Bach filtern, mit unseren Wasserfiltern, damit wir Wasser haben. Spätestens in dem Moment würde ich sagen, ja, es ist eine Reise und kein Urlaub. Die Gastfreundschaft in so manchen Ländern, vor allem auch Westafrika, Liberia, auch Nigeria, war stellenweise schon überwältigend. Das viel Stärkere war dann eben diese Sicherheit, weil natürlich, wenn du Berichte über Afrika hast, du hast immer wild, gefährlich, Konflikte, politische Instabilität. Ja, dass du dich einfach einer großen Gefahr aussetzt. Wir waren meistens zu zweit unterwegs, manchmal waren wir auch zu dritt unterwegs in der Gruppe und manchmal kam es halt vor, Konflikte sind unvermeidbar in manchen Situationen auch oder manchmal ist es auch unvermeidbar, dass du auch mal deinen eigenen Rhythmus fährst und dass du mal, sag ich mal, getrennt voneinander fährst und alleine. Und ja, ich glaube, wenn wir in dem Moment in Gruppe gefahren wären, wäre es nicht passiert.
Guten Morgen, wie geht's dir?
Mir geht's soweit sehr gut. Und selber?
Ja, alles bestens. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auf das, was du uns heute mitgebracht hast. Du hast unser Formular auf der Webseite vor einiger Zeit mal ausgefüllt und bist im Oktober 2025, also letztes Jahr, zurückgekehrt von einer ungefähr 19.000 Kilometer langen Reise, die dich einmal quer durch den afrikanischen Kontinent geführt hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt über das, was du erzählt hast. Ich bin gerade erst am Freitag aus Afrika wieder zurückgekommen. Ich war diesmal in Uganda, auch ein neues Land. Da bist du, glaube ich, auf der Reise nicht gewesen. Du bist im Westen lang gefahren. Aber es ist einige Länder, durch die du gereist bist, kenne ich. Und es ist ein wahnsinnig abwechslungsreicher Kontinent. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf das, was du erzählt hast und freue mich, dass du da bist. Vielen Dank.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Danke für die Einladung.
Erzähl mal bitte oder nimm uns mal bitte in den Januar 2024 hin zurück. Was ist da in deinem Leben so passiert, dass ihr euch auf diese wilde Reise begeben habt? Ich sage ihr, weil du es nicht alleine gemacht hast.
Genau, das stimmt ganz genau. Ich war nicht alleine. Und ja, es war alles sehr, sehr kurzfristig, sehr spontan. Und man, ja genau, wie du es schon gesagt hast, man muss da in den Januar 2024 zurückgehen. Eigentlich war es so ein gewisser Neujahrsvorsatz. Ich war im Job so, Berufseinsteiger, klassisch auch im Büro, so in der Beratung. Und eigentlich hast du schon mal so überlegt, ja, vielleicht mal so einen Urlaub nehmen, eine kleine Radreise mal, weil es auch so ein bisschen im Trend war. Man hat es schon immer wieder gemerkt und du denkst dir, ja, das willst du auch mal ausprobieren, aber ja, alles innerhalb von deinem Urlaub einfach mal eine kleine Tour machen. Ich meine, ich muss ja auch sagen, ich war ja davor nie so der geborene Radsportler. Ich war zwar mal viel in den Bergen unterwegs, so Bergsport und Laufen, aber Radfahren, außer dass man mal vor Jahren an Gardasee gefahren ist über die Alpen, war da jetzt nicht so viel los. Und man wollte es dann eben einfach mal ausprobieren. Und dann kam eben der Zufall, dass ich meinen Mitbewohner aus dem Bachelorstudium dann wieder mal zufällig gehört habe, nachdem wir Jahre nichts mehr voneinander gehört haben und dann gesagt haben, ja, lass uns doch mal wieder telefonieren, so Update, was geht so in deinem Leben und in meinem Leben. Und ja, dann haben wir uns mal unter der Woche mal am Abend angerufen und uns so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht. Und ich habe gesagt, ja, ich würde auch gerne mal so eine Radreise machen, einfach aber jetzt ohne Hintergedanken. Dann hat er gesagt, ah ja, das hört sich doch alles sehr gut an. Er hat auch schon eigentlich so einen Lebenstraum, sowas zu machen und wollte sowas auch schon mal in Corona-Zeiten machen, aber halt eben was Größeres. Er wollte durch Asien durchfahren und ja, da wurde ich auch sehr hellhörig. Da habe ich gesagt, ja, das klingt ja alles sehr interessant. Erzähl mal mehr so darüber. Und ja, dann haben wir uns darüber ausgetauscht, haben uns über mögliche Routen ausgetauscht, die wir fahren könnten. Asien, schwierig, mit Nahem Osten, schwierige Länder, eigentlich kaum möglich so. Und weiter gedacht, was könnte man eigentlich so von der Haustür weg eigentlich machen? Und dann sind wir auf Afrika gekommen. Das haben wir erstmal überlegt, Ostafrika, Somalia, Südsudan, das ist auch, sage ich mal, ein bisschen kritisch. Also Länder, wo du jetzt nicht ohne weiteres mit dem Fahrrad durchfahren kannst. Dann ein mittendurch Zentralafrika haben wir mal drüber geredet. Gut, Mali, Burkina Faso ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee aktuell. Und dann haben wir überlegt, ja, wie sieht's mit Westafrika aus? Die Länder mal durchgegangen. Ich meine, man kannte ja die meisten Länder vorher gar nicht so richtig. Das war ja wirklich sehr abstrakt für einen. So, wenn man so Sierra Leone oder Liberia oder Mauretanien solche Länder hört. Und dann haben wir da eben geschaut. Gut, es sind jetzt ein paar, sage ich mal, heiße Eisen dabei. Aber halt alles irgendwie so möglich. Also jetzt nichts, was jetzt komplett No-Go wäre, also ein rotes Tuch. Aber es war eher so aus seiner Perspektive formuliert. Und dann hat er gemeint, ja gut, es klingt schon möglich, aber alleine will ich es halt jetzt so nicht machen. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Hättest du theoretisch Lust auf sowas? Und da denkst du dir auch erstmal so, naja, ist die Frage jetzt eigentlich komplett ernst gemeint oder verarschst du mich jetzt gerade so mit der Frage? Und ja, dann hat der gesagt, doch, ich wollte dich ja damals schon fragen, wo ich mal den Traum hatte, aber dann Corona kam. Aber da wusste ich, dass du was anderes machst. Und ja, dann hab ich gesagt, ja gut, ich überleg's mir einfach mal. Aber wenn du dann in dich selber so ein bisschen reinhörst, dann denkst du schon, ja boah, hast du eigentlich nicht genau auf sowas Lust, so irgendwie mal über den Tellerrand hinausschauen, sowas, was du dir wirklich kaum so vorher hättest vorstellen können. Ich meine, hätte mich jemand vorher mal gefragt auf der Landkarte, wo liegt Sierra Leone, da ich hätte es jetzt nicht sicher sagen können. Und ja, dann all diese Sachen, einfach über den Tellerrand hinausschauen und dass du eigentlich so genau so eine Erfahrung eigentlich mal im Leben immer machen wolltest, wenn du auf dein Herz hörst. Aber da denkst du dann schon, ja gut, eigentlich ist es keine schlechte Idee. Genau, das war eigentlich so die, in Kurzfassung, die ganze Vorgeschichte davon.
Das ist ja also doch eher so eine spontane Entscheidung gewesen, oder zumindest hört sich das so ein bisschen an. So ein bisschen ja. Gedanken habt ihr euch gemacht, aber jetzt nicht so wahnsinnig viele. Wenn du jetzt heute so zurückblickst, war das mutig oder war das leichtsinnig?
Ja, ich würde mal behaupten, zwischen mutig und leichtsinnig, da liegt, sage ich mal, ein schmaler Grat. Ich würde jetzt mal behaupten, vielleicht war es auch einfach, ich sag mal, naiv manchmal so, weil ich glaube, ohne eine gewisse Naivität kannst du sowas eigentlich nicht machen so, oder eine gewisse Gutgläubigkeit, dass es schon alles, sage ich mal, seinen Weg gehen wird, weil ja, man hat natürlich auch viele Gespräche mit Freunde und Familie geführt und ja, man konnte sich halt einfach auch so nicht so richtig vorstellen im ersten Moment. Es klang halt für einen selber surreal, aber ja, dann, wir haben uns schon auch Blogs durchgelesen, unter anderem auch von einer Wiebke Lühmann, die hat auch eine ähnliche oder auf stellenweise auch gleiche Reise gemacht. Kurz vorher, und da dachten wir uns dann schon, ja gut, Blogbeiträge zeigen, dass es theoretisch möglich wäre, also, und dann war es eher so die Neugier, die einen gepackt hat, wo man gesagt hat, ja, es scheint schon möglich, man kann sich schon vorstellen, also, warum nicht einfach ausprobieren, so, also, aber, also, ich würde mal sagen, ich würde mutig sagen.
Ja, also, ich finde ja auch, also, Wiebke Lühmann, die hat das ja auf die große Bühne quasi so gesehen gebracht, ne? Also ist eine riesengroße Inspiration. Die hat das über Instagram und Co. sehr, sehr gut und großflächig geteilt und halt eben diese vielen Länder an die Menschen nahegebracht. Und ich glaube, sie tourt jetzt auch irgendwie so durch Deutschland und macht irgendwelche Vorträge. Das bekomme ich immer nur so am Rande so ein bisschen mit. Also total spannend, was sie da gemacht hat. Und sie hat natürlich auch total verrückte Erlebnisse da auf ihrer Reise gehabt und tolle Erlebnisse gehabt und grandiose Bilder mitgebracht. Was war denn dein Gedanke, der dich dann letztendlich zu diesem Ja geführt hat? Also du warst ja erstmal so, warum fragst du mich denn eigentlich so? Und dann hast du wahrscheinlich ein paar Gedanken gemacht, aber was war denn das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, komm, ich mach das jetzt einfach?
Also, ja, das Ausschlaggebende war eigentlich, es klingt jetzt blöd, aber einfach die Gespräche noch oder gewissermaßen ein Gespräch mit einer meiner besten Freunde, der ist immer so ein bisschen, also er ist ein Vernünftiger, würde ich sagen. Der natürlich, als ich ihm von der Idee erzählt habe, da war er jetzt ja nicht komplett überzeugt, um es mal so zu formulieren. Aber dann habe ich von dem eben seine Freundin mal getroffen und habe mit der darüber geredet. Und ich habe ihr vorher nichts davon erzählt. Und sie wollte dann mal mit dir darüber reden. Ach so, du meinst diese Geschichte, dass du mit dem Fahrrad vielleicht durch Afrika fahren willst? Und ich sag so, ja, woher weißt du das? Und dann sagt sie, ja, er hat mir schon davon erzählt oder ich habe davon mitbekommen, wo er mit dem Kopf geschüttelt hat und als er davon erfahren hat und neben mir saß und er wollte es dir gerade ausreden, da habe ich zu ihm aber gesagt, du redest dem jetzt gar nichts aus. Das ist die perfekte Gelegenheit für ihn. Das passt völlig zu ihm. Und das Einzige, was du ihm sagst, ist, dass du ihn bei dem Vorhaben unterstützt. Und das klang so echt und so authentisch, wie sie mir das gesagt hat, dass das auch mit ausschlaggebend war, dass ich gesagt habe, ich kann es mir vorstellen. Ich will's intrinsisch motiviert auch. Und dementsprechend, ich muss es, und wenn ich es machen will, dann muss ich es jetzt machen, weil ich eben noch in meinen Mitzwanzigern bin, Berufseinsteiger, noch nicht so, das ist ja auch immer so eine Sache, kannst du es von deiner Lebenssituation aus überhaupt? Und dann auch die Überzeugung, die mir dann manche von außen mitgebracht haben und deine eigene Lebenssituation und auch deine intrinsische Motivation, dass du ja eigentlich schon genau auf sowas Bock hast, haben dann letztlich gesagt, mach's halt einfach mal, also du hast ja nichts zu verlieren, so das. Genau, das war eigentlich so mein Gedanke. Und dann, wenn dich noch jemand fragt dazu, also da denkst du dir, es soll halt einfach sein so. Das kam halt einfach viel zusammen, was dafür sprach.
Ja, das ist richtig gut, weil ich hab vor einer Weile mal einen Spruch gehört, weil du gesagt hast, du hast ja nichts zu verlieren. Und man hat nie was zu verlieren, nie.
Ja.
Entweder man gewinnt oder aber man lernt dazu.
Genau.
Und als ich das gehört habe, dachte ich so, das ist so der perfekte Spruch dafür, um es einfach mal auszuprobieren. Weil wenn es nicht klappt, dann hast du nichts verloren. Dann hast du einfach nur Wissen dazu gewonnen, was du dazu gelernt. Ja. Und wenn es klappt, dann hast du gewonnen. Und das ist richtig gut. Du hast halt eben wirklich nichts zu verlieren. Und die Nummer mit der Lebenssituation finde ich auch total spannend. Eigentlich hätte ich jetzt gerne jemand anders hier gegenüber, also mit dabei, der vielleicht so eine Reise im älteren Alter macht, der es halt eben nicht mit 20 gemacht hat oder so, sondern eher so mit 40 oder 50, wie er das sehen würde. Weil es gibt ja so viele Pro und Kontras für die Lebenssituation. In den jungen Jahren ist die finanzielle Sicherheit natürlich oder das finanzielle Polster vermutlich noch nicht so ganz da. Du hast ja gerade gesagt, du hast ja mit dem Arbeiten gerade erst angefangen. Vielleicht hast du ein bisschen gespart, aber jetzt nicht unglaublich wie. Also kommen wir gleich dazu, frage ich jetzt gleich alles. Wenn du dann allerdings sagst, ich warte noch ein bisschen, dann hast du eventuell halt ein finanzielles Polster, um so eine Reise komfortabel zu machen. Aber, also ich bin ja jetzt ein bisschen älter, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil ich halt so sehr im Leben feststecke, obwohl ich ja einen sehr, sehr coolen Beruf habe und ich bin in der ganzen Weltgeschichte unterwegs und ich liebe, was ich mache, ne? Also keine Frage. Aber für mich wäre es jetzt schwer, so viel Zeit mir rauszunehmen, um das zu machen. Also ich könnte mir finanziell leisten, aber zeitlich so mit Familie und Kind und Job und alles drum und dran ist es wieder ein bisschen schwerer. Deswegen gibt es auch hier, glaube ich, keine richtige Antwort für wann ist der richtige Moment für so eine krasse Reise. In welcher Lebenssituation warst du denn? Also du hast ja vorhin gesagt, du hast so ein, zwei Jobs vorher gehabt. und hast ein bisschen Geld angespart, aber jetzt nicht Ende nie. Also wie hast du das so finanziell gewuppt?
Wie du es schon sagst, es ist eben immer dieses Spannungsfeld zwischen Geld und Zeit, mehr oder weniger, je nachdem, in welcher Situation man steckt. Und ja, ich war halt mit dem Studium 2 Jahre vorher fertig geworden. Und genau, dann war ich halt noch so im Berufseinstieg, also hast halt ein Traineeship gemacht, hast dich ausprobiert. Und ich war jetzt, sage ich mal, schon immer etwas anspruchsloser. Also ich war jetzt nie der jetzt im Luxus gelebt hat. Dementsprechend habe ich halt schon, sage ich mal, einen kleinen Betrag wegsparen können. Also ist jetzt auf 2, 2,5 Jahre Berufsleben natürlich jetzt ein kleiner 5-stelliger Betrag halt. Aber das war dann auch das Budget eigentlich. Aber ja, du hast dann kommen halt wieder die Sachen, okay, du hast jetzt schon mal, du brauchst eigentlich, bei sowas ist es ja low budget, du brauchst nicht so viel Geld, wenn du viel im Zelt übernachtest, viel auf Campingplätzen, nur ganz hin und wieder vielleicht mal dir, wenn du zu zweit bist, ein Airbnb nimmst oder ein kleines Hotelzimmer, aber halt nur ganz als Ausnahme. Und ja, dann hast du ja gesagt, eigentlich wiegt schon stärker, auch dass du jetzt, sage ich mal, noch in der Orientierungsphase bist, dass du eben jetzt, sage ich mal, noch nicht komplett im Jobverhältnis so drin bist, dass du jetzt, sage ich mal, in einer hohen Position bist und Verantwortung übernehmen musst und dann auch, sage ich mal, schwerer wieder rauskommst. Und all das hat eben dann dazu geführt, gut, jetzt hast du wenigstens ein bisschen Geld und kommst halt leicht raus, also kannst deine Bindungen leicht lösen, die du jetzt so Stand jetzt im Leben hast. Und das hat dann eigentlich den Ausschlag gegeben, dass wir gesagt haben, komm, machen.
Ja, also richtig gut. Gab es denn irgendwelche Gedanken, die dich davon abgehalten haben, es zu machen? Also was sind die Ängste gewesen, die du gehabt hast?
Ja, also eigentlich würde ich sagen, da gab es so 2 große Säulen. Einerseits eben, dass du halt so deine Zukunft, du lässt ja schon erstmal eine Lücke im Lebenslauf zu. Das waren auch viele der Punkte, wo ich mit Freunden und Familie darüber gesprochen habe, die sie halt kritisch angemerkt haben. Ja, du hast ja dann die Lücke im Lebenslauf und wie geht's danach weiter? Und auch an deine Rentenversicherung, du musst ja daran denken, dass du musst ja an deine Rente später denken und all solche Sachen halt.
Sag mir, dass du in Deutschland lebst, ohne mir zu sagen, dass du in Deutschland lebst.
Ja, klar, da kommst du in Deutschland nicht drum rum um solche Punkte. Ja, aber das viel Stärkere war eigentlich so, also das war jetzt nur der schwächere Punkt, sage ich mal, für mich in der Kontra-Argumentation. Das viel Stärkere war dann eben diese Sicherheit, weil natürlich, wenn du, oder dieser Sicherheitsaspekt, wenn du Berichte über Afrika hast, du hast immer wild, gefährlich, Konflikte, politische Instabilität, ja, dass du dich einfach einer großen Gefahr aussetzt. Also das ist halt auch immer noch, sage ich mal so, das Vorurteil, was halt sehr stark verankert ist, insbesondere eben so Länder wie jetzt Nigeria, das war immer so, davor haben auch immer, ja, aber du willst doch nicht durch Nigeria durchfahren, so, das ist viel zu gefährlich und alles. Und natürlich hat dir das halt das Ganze neben dem finanziellen oder karrieretechnischen Aspekt schon, sage ich mal, am meisten nicht Angst, aber Respekt eingeflößt, wo du dann doch oft noch länger drüber nachdenken musstest, vor allem wenn du dann mal die Seiten vom Auswärtigen Amt eben studierst. Also das ist auch, was ich jetzt niemandem empfehlen würde, wenn sie eine Afrika-Reise planen durch so manche Länder. Also nehmt die Seite vom Auswärtigen Amt zwar nicht auf die leichte Schulter, aber nehmt es jetzt auch nicht zu ernst. Genau. Also der Sicherheitsaspekt, der ist schon, das ist halt vorher, was dir schon, sage ich mal, Respekt eingeflößt hat, wenn du da so manche Sätze gehört hast.
Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich auf der Seite des Auswärtigen Amts gewesen bin, ist vor, boah, ich weiß nicht, wirklich vielen, vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt her, weil sie haben schon ihre Daseinsberechtigung und sie haben auch eine Grundlage, worauf sie ihre Texte schreiben. Ja. Aber es macht halt einfach extrem Angst. Und wenn du danach gehen würdest, dann dürftest du eigentlich nirgendwo hinreisen. Dann müsstest du wirklich schön zu Hause bleiben, dir für 2 Wochen Vorrat anlegen und das Haus nicht verlassen, weil einfach alles gefährlich ist. Und wenn du diese Unterhaltung führst mit den ganzen Menschen, die dir dann von Nigeria und so weiter abraten, dann sind das ja vermutlich meistens auch Leute, die noch nie in Nigeria gewesen sind, oder?
Genau, also ich fand es immer ganz spannend, wenn ich so die Unterhaltungen geführt habe, weil es halt schon ein sehr deutliches Merkmal war mit den Leuten, dass sie so ihre eigene Lebensrealität eigentlich so in den Gesprächen oftmals so auf dich widerspiegeln. So, also sage ich mal, so Leute, die sich jetzt eine Reise, sage ich mal, soll jetzt überhaupt nicht abwertend klingen, auf gar keinen Fall, aber halt die es jetzt eher auf die touristischen Hotspots, sage ich mal, verschlägt, die lieber auf der sicheren Seite ihren Urlaub verbringen, die haben dir auch tendenziell eher davon abgeraten, so. Und tendenziell welche, die, mit denen ich geredet habe, die dafür waren, die haben wiederum auch mal in ihrem Leben schon mal so Backpacking in abgelegenere Länder gemacht. Und das finde ich immer ganz interessant, wie die Leute ihre eigene Lebensrealität auch so in den Gesprächen mit dir so widerspiegeln.
Und also, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Menschen, die ganz, ganz viele Nachrichten konsumieren, die sind viel negativer dem gegenübergestellt als die, die wenig Nachrichten konsumieren.
Ja, das stimmt. Also man sollte da auch, ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, weil man wird ja ständig bombardiert mit irgendwelchen, vor allem in der heutigen Zeit, mit irgendwelchen negativen Schocknachrichten, sage ich mal. Und ja, die Kunst, finde ich, besteht dann immer darin, dass man das, sage ich mal, nicht einfach so liest und sondern auch irgendwie ein bisschen einordnet alles. Und ja, aber vor allem in der heutigen Zeit, in diesem Nachrichtenüberfluss und mit Sensationsmeldungen, und ja, da ist sowas nochmal, sage ich mal, deutlich schwerer als früher, wo wir nicht in so einer Mediengesellschaft gelebt haben.
Ja, das ist auch so eine Beobachtung, die ich halt über die Jahre so gemerkt habe, dass das sehr, sehr extrem, also beides in ein sehr, sehr krasses Extrem halt eben geht. Und ja, wir halt irgendwie so ein bisschen die Kompetenz verloren haben in dem Analysieren und in dem Verarbeiten von Dingen und auch nichts mehr hinterfragen. Also nicht, dass das, was wir konsumieren, falsch ist, weil das ist ja richtig, diese Dinge passieren, aber wir sie nicht in Relation zu dem stellen, was eigentlich im Land passiert. Also wenn irgendwo eine Katastrophe passiert ist, what bleeds, that leads. Das ist ja das, was wie Nachrichten ja eben arbeiten. Und man haut immer diese krassen, katastrophalen Dinge raus, aber und natürlich, die Zeit erlaubt es nicht, in den 2015 Nachrichten oder 18 Uhr Nachrichten oder wie auch immer, welche Nachrichten man konsumiert. Da ist ja kein Platz für die positiven Nachrichten, aber man nimmt sich auch nicht die Zeit, diese halt herauszufinden, was halt sonst noch so in dem Land passiert. Also wir sprechen ja später auch nochmal darüber, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das gewesen ist, in Nigeria oder in Sierra Leone oder sonst irgendwo, wo ihr überlegt habt, welche Richtung nehmt ihr. Ihr habt irgendwie 3 Routen gehabt. Auf der einen Route, die ging irgendwie so in den Dschungel, da wurde jemand die Woche vorher ermordet. In der Mitte ist es irgendwie zu schwer, da geht es übers Boot oder sonst was. Aber es wird ja nicht darüber gesprochen, dass übers Jahr hinaus gewesen, also irgendwie 150 Leute dadurch gereist sind und die the time of their life gehabt haben. Also immer einfach nur mal eine Zahl zu nennen. Es wird nicht in Relation gestellt. Es wird nur gesagt, da wurde letzte Woche jemand ermordet. Wie es passiert ist, was er gemacht hat, interessiert in dem Moment erstmal niemanden, sondern es ist einfach nur diese Drama-Nachricht.
Ja.
Und wenn man jetzt da anfällig für ist, dann sagt man, okay, weißt du was, ich lasse das. Ich drehe jetzt um. Bis hierhin war schön. Und alles das, was jetzt noch sein könnte, das wird halt nicht sein. Und das finde ich ganz spannend. Jetzt lass uns mal aber nochmal zurückgehen in diese ganze Vorbereitungszeit. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet, beziehungsweise wart ihr vorbereitet? Also ich glaube, du hast relativ viel Zeit und Geld in ein Fahrrad gesteckt, weil das natürlich irgendwie so das Allerwichtigste ist, weil wenn du unter einem kaputten Drahtesel oder unbequemen Drahtesel unterwegs bist, dann kann die Reise schneller vorbei sein, als sie eigentlich angefangen hat. Aber körperlich war nicht so gut vorbereitet, oder?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also erstmal muss man ja sagen, wir sind ja schon ziemlich bei Null gestartet. Also wie gesagt, Radfahren war jetzt nicht deine größte Leidenschaft vorher. Du hast jetzt auch kein taugliches Zelt gehabt. Du hast allgemein jetzt kein taugliches Tourenfahrrad gehabt. Also musstest halt ziemlich bei Null starten. Und da, ja, mit dem Radfahrtechnisch bin ich dann halt zu meinem Fahrradladen in der Nähe gegangen und habe einfach mal von der Idee erzählt. Und da habe ich Gott sei Dank dann auch Unterstützung bekommen und dann auch mal mit Preisnachlass oder dass er mir da entgegengekommen ist. Und dann hat er mich eben auch beraten und wir haben eigentlich alles so auf Robustheit ausgelegt, das Fahrrad. Also es war auch ein Diamant-Villager-Fahrrad mit starren Gabel, nicht mit Federgabel, weil das ist ja auch wieder ein zusätzliches Verschleißteil. Du hattest
alles, was sich bewegt, kann kaputt gehen.
Ja, auch mit 1x11-Schaltung, also nur ein Ritzel vorne, weil, ja, ist dann auch wieder wartungsärmer, als wenn du da Mehrfachkassette hast. Und ja, einfach alles komplett auf Robustheit ausgelegt. Und ja, aber mit dem Radfahren, du hast dann schon mal getestet, aber es braucht ja auch seine Zeit, dann musst du erstmal dein Gepäck beisammen haben, bevor du da wirklich, sag ich mal, testen kannst, wie fühlt sich das an mit dem Gewicht auf dem Fahrrad. Und ja, dann kommt auch noch dazu, dass ich auch großer Fußballfan bin. Dann war im Sommer noch die Heim-EM, wo natürlich auch ein paar Biere geflossen sind. Und ja, letztendlich rein fitnesstechnisch war es jetzt, sage ich mal, nicht die optimalste Vorbereitung. Aber so wie man es auch in vielen Blogs gelesen hat, da hieß es auch, wenn man mal anfängt, man kommt dann auch ziemlich schnell rein in die Materie. Und ja, dieses Vertrauen musste ich dann auch einfach haben, dass man sagt, ja, man fängt damit an und man kommt dann schon rein. Und letztendlich war es auch eigentlich das Beste, einfach loszufahren, weil man macht sich ja auch dann vorher so viele Gedanken. Vor allem, was noch ein anderer Punkt ist, dass ich jetzt rein handwerklich oder mechanisch jetzt nie die hellste Kerze auf der Torte war. Also klar, so die einfachen Dinge wie ein platter Reifen, die gehen schon, aber hast du dir halt auch Gedanken gemacht, was kann passieren, so kommst du klar, wenn irgendwas ist so, und da war es eben einfach so eine Erlösung, wenn du dann einfach unterwegs warst und dann, sag ich mal, die Dinge erstmal, dich nicht so sehr in diese Gedanken vorher verstricken konntest. Genau, also ich würde jedem raten, so der das vorhat, einfach loszufahren, so, weil dann sonst verkopft man sich eben vornherein eh viel zu sehr.
Ja, yeah. Jetzt nehmen wir uns aber schon mal vorweg, wie gut hat das Fahrrad performt auf der Reise?
Letztendlich sehr gut, würde ich sagen. Also da, was für mich vor allem sehr beeindruckt hat, meine Schwalbe Marathon Mondialreifen, die hatten den ersten Platten nach über 16.000 Kilometern, also da auf jeden Fall ein Shootout.
Das ist ja schon in Namibia. Auch.
Das war im Süden von Angola.
Ja, krass.
Ja, also das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und letztendlich, es hat auch allgemein sehr gut durchgehalten. Ja, die hydraulische Scheibenbremse, das war manchmal, wenn es halt das Typische, wenn es mal schleift oder wenn, die hat mal ein paar Probleme gemacht. Aber letztendlich, es war jetzt nie was Schlimmes passiert. Also ich bin sehr zufrieden als Fazit.
Und alles Dinge, die du dann selber regeln konntest von unterwegs, oder hast du dann Hilfe gebraucht? Oder hast du gelernt, dich drum zu kümmern?
Also die einfachen Dinge natürlich schon. Das Gute war, dass jede Stadt eigentlich, egal ob du jetzt in der Sierra Leone in der Hauptstadt warst, in Freetown oder irgendwo, selbst in den abgelegenen Ländern, irgendwo gab es dann doch einen guten Fahrradmechaniker, der dir dann, sag ich mal, bei größeren Problemen mal aushelfen konnte. Und ja, dann musstest halt, wenn was war, dann musstest halt nur schauen, dass du es irgendwie, sag ich mal, also wenn jetzt was Gröberes war, dass du es in die nächste Stadt schaffst. Und da hatten wir auch eine sehr gute App auf dem Handy, nennt sich iOverlander. Da kannst du quasi Wildcamping-Spots und Campingplätze und Übernachtungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zum Lebensmittelkauf und eben auch Mechaniker schauen. Und ja, mit der sind wir eben auch sehr gut gefahren. Und letztendlich ist es immer auch ein bisschen Glück, dass es dann nicht im falschen Moment passiert, dass irgendwas ist, aber da sind wir dann doch sehr gut durchgekommen.
Jetzt nimm uns nochmal mit in diesen ersten Monat. Also ihr seid, glaube ich, in Kaiserslautern losgefahren. Ihr seid dann über Innsbruck, weil dein Kollege da noch seine Masterarbeit verteidigen musste. Und dann seid ihr langsam runter nach Marokko. Wie waren diese ersten Male? Es gibt ja so viele erste Male am Anfang. Ja, das ist ja alles total aufregend und vielleicht auch ein bisschen überfordernd. Also erinnerst du dich noch an diese Momente?
Also ich, genau, da muss ich kurz sagen, ich hatte meinen Kollege, der musste noch arbeiten bis Ende Juli und der musste, genau, wie du es richtig gesagt hast, irgendwann in der zweiten Augustwoche musste er noch seine Masterarbeit verteidigen in Innsbruck und dementsprechend, ich habe mir dann halt gedacht, gut, ich habe jetzt schon Zeit, ich könnte schon mal losfahren, dementsprechend bin ich in Flensburg gestartet und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, kann ich ja Deutschland noch mit durchqueren und ihn dann in Kaiserslautern abholen und dann sind wir eben über Innsbruck weitergefahren und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es braucht auch seine gewisse Zeit. Am Anfang war es, als ich ja am Anfang alleine unterwegs war, war es einerseits eine Erlösung, dass man endlich rollen konnte, aber andererseits war auch eine gewisse Nervosität dabei. Also ja, das ging schon damit los, dass mir, als ich in Flensburg mir die Unterkunft geholt habe, mir dann dass ich erstmal meinen Schlüssel vergessen habe abzugeben von der Unterkunft und mich nach 10 Minuten die Unterkunftsleiterin angerufen hat, hast du den Schlüssel abgegeben? Oh Scheiße, so, also du warst da schon ein bisschen, sag ich mal, nervös, auch ein bisschen verpeilt, eben dieses Ungewisse, was ist jetzt so, wie wird das so, aber man findet sich da auch schnell rein und ja, gruppentechnisch ist es auch das Gleiche, also man muss sich halt erstmal so ein bisschen warm werden und auch dann, das ist immer so eine Sache, wir waren beide auch sehr unterschiedlich. Man muss dann erstmal aufeinander warm werden und auch lernen, die Kompromisse einzugehen. Und ja, aber es gruft sich dann alles schon so ein, würde ich sagen. Aber am Anfang ist es schon auch, sag ich mal, von Nervosität und auch von, ja, sag ich mal, so vom Warmwerden geprägt.
Wann wurde dir klar, das hier ist eine Reise und kein Urlaub?
Also ja, eigentlich am Anfang, wo du, sobald du, sag ich mal, deine vertraute Umgebung verlassen hast. Ich habe ja in Deutschland gestartet, da war es noch alles vertraut, da hast du auch mal bei Freunde und Familie schlafen können. Da war es eher so zum Warmwerden. Und dann, sag ich mal, sobald du nach Italien gekommen bist und deine vertraute Umgebung verlassen hast. Und ich würde mal sagen, aller spätestens in Spanien, würde ich sagen, weil wir sind ja übers Inland gefahren, also über bis Barcelona und dann über Madrid, drüber nach Lissabon und dann über die Algarve runter, also haben so einen kleinen Schlenker gemacht. Und vorher kannte ich von Spanien auch nur, ja, Strand, Barcelona, Madrid, vielleicht Valencia, so die typischen Küstenregionen, aber ich hatte keinen Plan vom Inland. Und das Inland von Spanien, würde ich auch sagen, ist so eine kleine Vorbereitung auch auf Pampa-Fahren in Afrika. Also die unglaublichen Weiten, das Gebirge, auch Halbwüstenlandschaft. Und spätestens, wo du dann mal am Sonntag gemerkt hast, ups, wir fahren hier durch die Pampa, hier ist kein Supermarkt und wenn, dann ist zu und wir haben kein Wasser mehr oder kaum mehr und müssen jetzt am Bach halten und erstmal das Wasser aus dem Bach filtern, mit unseren Wasserfiltern, damit wir Wasser haben. Spätestens in dem Moment würde ich sagen, ja, es ist eine Reise und kein Urlaub.
Ja, das kann ich verstehen. Und wie krass war dann der Wechsel mit der Fähre auf den anderen Kontinent? Weil und da muss man ja auch nochmal unterscheiden, und ermutige ich mal die Leute, daran zu denken, dass Afrika kein Land ist, sondern wirklich immer ein Kontinent ist und es so unglaublich viele Kulturen hat. Aber euer erster Kontaktpunkt war Marokko. Wie krass war der Wechsel von Spanien dorthin?
Ich würde sagen, sehr krass. Also du fährst ja von Tarifa, also unten die Südspitze Spaniens, dann mit der Fähre rüber nach Tanger, heißt der Ort, an der Küste. Und vor allem, dann machst du dir mal ein Bild, kommst da rein und dann ist da diese Altstadt da oben. Und einfach dieses Bild, die engen Gassen, die Marktstände, das wuselige Treiben, die vielen Leute. Also da warst du dann im ersten Moment schon, sag ich mal, ein bisschen überfordert, wenn du, sag ich mal, so noch auch aus Spanien und allgemein aus Europa so die Ordnung und, sag ich mal, ich will, jetzt klingt jetzt übertrieben, aber ja, dass du nicht so viel Chaos gewohnt bist. Also das war vor allem die Altstadt von Tanger, die einfach das Wuselige, das war schon, sag ich mal, ein sehr großer Tapetenwechsel im ersten Moment.
Nimm uns mal mit in das, was in den darauffolgenden Monaten so passiert ist. Wo seid ihr mal so ganz grob langgefahren, damit wir halt in der, weiß ich nicht, nächsten Stunde oder so, ich weiß nicht, wie lange wir sprechen werden, mal so ein bisschen so einen Anhaltspunkt haben, wo ihr überall gewesen seid?
Also wir sind eben grob die Westküste gefahren, aber wir waren auch immer, sage ich mal, sehr pragmatisch, was die Routenplanung anbelangt. Also den schnellsten Weg, also natürlich hattest du auch Interesse, dass du nicht zu viele Umwege fährst, aber jetzt auch nicht um jeden Preis die schnellste Route fährst. Also wenn sich's gelohnt hat, hast du auch mal einen kleinen Umweg gemacht. Und natürlich Marokko haben wir auch überlegt, fahren wir über die Küste, über Rabat, Casablanca, einfach runter Richtung Sahara oder fahren wir ein bisschen durchs Atlas, und da hat's uns halt schon gereizt, sage ich mal, das Inland kennenzulernen, auch mal nach Marrakesch, und da gibt's auch so berühmte Wasserfälle. Glaub, da zwischen den Gebirgsketten, zwischen Mittlerem und Hohen Atlas, sind die Usud-Wasserfälle. Und da haben wir zum Beispiel einen Schlenker gemacht. Und ja, dann ab der Sahara sind wir eigentlich mehr oder weniger die Küste entlang gefahren. Also dann kommt ja Westsahara, was ja noch zu Marokko mehr oder weniger gehört oder was Marokko eigentlich so für sich beansprucht, und dann Mauretanien und eben dann weiter Richtung, genau, dann Senegal ist dann die Wüste zu Ende, und dann kommst du wieder, sage ich mal, in die Tropen und von dort dann über Guinea-Bissau und Guinea-Conakry, Sierra Leone und dann Liberia. Wobei wir da auch zum Beispiel wieder, sag ich mal, uns nicht für das Einfachste, sondern eher so für das Abenteuerliche entschieden haben, weil das, sag ich mal, die in Anführungszeichen einfachere Route wäre gewesen. Jetzt haben wir gerade keine Landkarte, aber man kann sich's bildlich vorstellen, wenn du von Guinea-Conakry, also so umgangssprachlich, da gibt's ja die zwei Guineas, direkt übers Inland Richtung Elfenbeinküste fährst, weil wenn du durch Liberia an der Küste dich hältst, da fährt man eben durch den Dschungel, über die Morastraße, die vor allem in der Regenzeit sehr schwer sein kann. Und genau, dann eigentlich so grob immer die Küste entlang. Aber es war nicht immer der schnellste Weg und ich würde mal sagen, auch nicht immer der einfachste Weg. Also man hat da schon immer abgewägt, sage ich mal, zwischen, dass man auch am meisten sieht und im Zweifel, sage ich mal, lieber ein bisschen mehr Abenteuer hat.
Und dann seid ihr Liberia und naja, dann was kommt dann? Dann kommt schon Elfenbeinküste, oder?
Angola ist da oben, ganz unten, also vor Namibia. Genau, dann kommt eben Elfenbeinküste, dann kommt Ghana und dann kommt Togo und Benin, also da auf diesem Streifen, wo du von West nach Ost fährst. Und dann kommt Nigeria. Genau. Und nach Nigeria, das war eben mit Nigeria diese Sache mit den, was du schon vorhin angesprochen hast, mit den drei Optionen, wie man von Nigeria nach Kamerun rüberkommt. Genau, und dann von Kamerun, da mussten wir dann auch nochmal übers Inland fahren. Also an der Küste kann man sich vorstellen, ist Gabun. Also wenn man sich komplett an der Küste hält, südlich von Kamerun. Da war aber das Problem, dass du auf dem Landweg von Kamerun nach Gabun nicht ohne weiteres einreisen konntest. Du konntest nur per Flieger einreisen, wegen politischen Auseinandersetzungen. Da war irgendwas, ich weiß es leider nicht mehr genau, aber irgendwas mit Spionage war da, dass Gabun quasi auf dem Landweg von Kamerun niemanden einreisen lassen wollte. Dementsprechend mussten wir über Republik Kongo fahren. Also es gibt ja auch, das war auch die eine der Sachen, wo ich viel mit Freunden und Familien in Austausch war, eben Kongo, weil da ist es den vielen Leuten, auch Freunden, war es nicht wirklich bekannt, dass es eben zwei Kongos gibt, das Demokratische Republik Kongo und Republik Kongo. Und die haben auch gesagt, ja, pass auf beim Kongo, das ist viel zu gefährlich und kannst du nicht machen, so. Und da kann man auch gerne mal...
Das ist eigentlich die DRC, die die meisten Leute nennen.
Ja, genau, DRC. Wenn sie an Kongo denken, ja, denken sie immer an DRC. Also da wo auch Krieg herrscht und nicht an die Republik Kongo. Also nur das im Vergleich winzige Kongo nebendran. Und ja, da kann man auch gerne mal aufs Auswärtige Amt schauen. Also Republik Kongo ist davon im Vergleich wirklich sicher, im Vergleich zum anderen Kongo. Und genau, dann sind wir eben über Republik Kongo gefahren. Und wenn man dann davon wieder an die Küste kommt, dann ist man quasi schon da, kurz vor Angola. Aber dann zwischen Republik Kongo und Angola ist noch so ein kleiner Streifen so. Der ist DRC. Und da kann man aber mit der Fähre dran vorbeifahren. Also da musste man dann auch pragmatisch sein. Also es lohnt sich auch nicht, weil ein Visum für DRC hat es da, glaube ich, 200 US-Dollar gekostet. Und man wäre letztendlich 100, vielleicht 150 Kilometer dadurch gefahren, wo man dann doch sagen muss, okay, es lohnt sich einfach nicht. Dann umfahren wir den Streifen lieber per Fähre. Und dann kommt man schon in Angola raus und dann sind es eigentlich nur noch Angola, Namibia, Südafrika. Genau.
Ja, das ist dann total irre, ne? Dass wenn man einmal dann quasi so am Äquator ist, dann sind es gar nicht mal mehr so viele Länder bis nach unten.
Ja.
Aber da drüber, da hat man halt die einfach wirklich extrem viel gesehen.
Ja.
Ja. Ja. Das ist krass. Westafrika gilt ja allgemein, also ich meine, ihr habt euch für die Route entschieden, weil es die leichteste von den schweren Routen ist.
Genau.
Hast du ja schon angesprochen, Asien, war ich auch nicht sicher, ob das was ist. Ostafrika hast du vorhin angesprochen, Südsudan, Somalia, das sind ja alles auch heiße Eisen. In Westafrika gibt es auch ein paar warme Eisen, aber ihr habt euch ein eigenes Bild gemacht. Was war euer erster Eindruck wirklich, nachdem ihr so viel darüber gelesen und gehört habt?
Also wir waren eigentlich sehr positiv überrascht, weil die Gastfreundschaft in so manchen Ländern, vor allem auch Westafrika, Liberia, auch Nigeria, also es war stellenweise schon überwältigend, weil die Leute haben dich eingeladen, die haben dir Essen gekocht, die haben sich wirklich, sage ich mal, so um dich gekümmert oder auch haben sich auch für dich als Person interessiert. Und ja, das stand halt wirklich so in krassem Kontrast zu dem, was man, sage ich mal, aus Medien hört oder was so, sage ich mal, das Vorurteil ist. Und manchmal war man fast ein bisschen überfordert so, weil man ja, sage ich mal, doch aus privilegierteren Verhältnissen kommt und, sage ich mal, dann durch so ärmere Gegenden fährt und die Leute laden einen ein und alles. Also es war eher, sag ich mal, Überforderung in die andere Richtung, als dass man sich jetzt unsicher gefühlt hätte. Klar, es gab schon, sag ich mal, da kommen wir ja auch später noch drauf, ein paar Situationen, wo es nicht immer auch mal in die andere Richtung gegangen ist, aber sag ich mal, zu 90% war man schon sehr, ja, mehr als positiv überrascht.
Ja, also du hast ja im Text vorher geschrieben, also wirklich unglaubliche Erlebnisse, wo Leute euch einfach Geld zugesteckt haben, damit ihr euch was zu essen kaufen könnt oder für euch bezahlt haben, euch eingeladen haben in ihr Zuhause, damit ihr mal ordentlich duschen könnt, weil ihr gerade ausseht wie sonst was, weil ihr gerade wahrscheinlich irgendwie eine Staubpiste langgelaufen seid, gefahren seid. Also das sind schon richtig krasse Erlebnisse, die man selten aus Europa eigentlich kennt.
Genau, da fällt mir auch wie du es schon sagst, vor allem auch in Liberia im Dschungel, wo sie dann da wollten wir zum Beispiel auch einfach nur unsere Zelte, also wir haben es dann immer wieder so gemacht, dass wir halt in Siedlungen gefragt haben, wo Hütten waren, ob wir da unsere Zelte aufstellen können. Und dann haben die Bewohner aber auch gesagt, ja, der Himmel sieht schlecht aus, es kommt ein tropisches Gewitter, ihr könnt auch eure Zelte nehmen und einfach bei uns im Innenraum zelten, so dass ihr dann geschützt seid. Das, oder auch ein paar Tage später, wo sie dann gesagt, wo uns dann jemand angehalten hat, wir waren auch, sage ich mal, in etwas Liquiditätsschwierigkeiten, weil wir schon länger unterwegs waren durch den Busch als geplant und das Bargeld dann ausging, wo sie uns dann umgerechnet 5 Euro zugesteckt haben und gesagt haben, ja, damit ihr es noch schafft bis zur Grenze, bis ihr wieder, sage ich mal, ein neues Geld kommt, so, also ja, sowas, was du aus Europa jetzt kaum so kennst, so, das war da so, sage ich mal, selbstverständlich und das hat dich schon sehr, sage ich mal, beeindruckt.
Und gab es denn auch aber trotzdem Momente, wo ihr eher vorsichtiger wart, wo es eher so brenzlig wart oder wo ihr euch einfach schlecht gefühlt habt?
Ja, also es gab allgemein natürlich auch, also da natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das war in Guinea-Conakry zum Beispiel. Also das war jetzt auch das Land, wo wir uns allgemein so am unwohlsten gefühlt haben, vor allem in der Hauptstadt auch. Ich habe auch gesagt, so Conakry, die Hauptstadt, war auch die Stadt, die mir am wenigsten gefallen hat. Also es gab ein paar moderne Hochhäuser im Bankenviertel, aber sonst war die Stadt halt eigentlich schon, sage ich mal, viel Müll und ja, allgemein nicht sehenswert für mich. Und die Leute machen halt eben auch das Bild. Und natürlich muss man dazu immer sagen, es ist Jammern auf hohem Niveau. Also einfach so die Sache mit den Preisen oder wenn es ums Verhandeln geht oder um Preise beispielsweise für ein Taxi, wo wir zur Botschaft fahren wollten. Da haben wir eben geschaut im Internet vorher, der normale Preis für ein Taxi war bei, was war es, 50 Guinea-Franc. Das waren, soweit ich weiß, ungefähr 2 Euro, etwas mehr als 2 Euro. Also natürlich, es ist Jammern auf hohem Niveau, aber wenn du dann die Taxis anhältst und dann fragst nach dem Preis und dann die ersten 15, die du anhältst, bieten dir einen Preis als Preis, was war es, über 200 Guinea-Franc an anstelle von 50, also dann mehr als den vierfachen Preis, wo du dir dann natürlich trotzdem auch denkst, du könntest es dir zwar leisten, aber du willst dich jetzt aus Prinzip jetzt halt nicht so verarschen lassen, so. Und dann wollten die zum Beispiel auch nicht verhandeln und sondern sagen, okay, dann nicht, dann fahren sie weiter und es geht dann 15 Mal so und natürlich, du könntest es dir auch so leisten, aber es ist natürlich trotzdem nicht schön, wenn du dann, sag ich mal, nur wegen, sag ich mal, weil sie dich als weißen Europäer ansehen, dann so über den Tisch gezogen wirst. Aber ja, sowas war dann trotzdem die absolute Ausnahme. Aber allgemein auch in Conakry, da war auch noch eine andere, als wir Geld wechseln wollten, um unser liberianisches Visum zu bezahlen, weil das musste man in US-Dollar bezahlen. Da haben sie, da wollten wir es erst vor der Bank wechseln, die haben uns dann, also auf dem Schwarzmarktwechsel, bei den Schwarzmarktwechslern, und die haben uns dann auch einen sehr schlechten Wechselkurs angeboten, 20-30% Verlust halt. Dann sind wir in die Bank gegangen und wollten da dann das Geld wechseln, weil wir dachten, die Bank, da kriegen wir bessere Konditionen, seriöseres Angebot. Dann haben wir uns durchgefragt, niemand wollte uns Geld wechseln. Und letztendlich hat dann der Chef von der Bank gesagt, ja, er kann auch nichts machen, aber er holt uns jemanden, der uns wechseln kann, das Geld wechseln kann. Dann warten wir 5 bis 10 Minuten und letztendlich ist es wieder der Typ, der Schwarzmarktwechsler vor der Bank, den er uns dann hergeholt hat, wo wir dann auch ein bisschen geschockt waren, so, okay, nee, nein, danke. Also ja, solche Sachen gehören natürlich auch dazu, aber generell waren die Erfahrungen schon sehr positiv.
Also so hört sich auf jeden Fall an. Das ist ja wirklich ja. Okay, wenn das die negativen Geschichten sind. Jetzt kommen wir allerdings in eine Geschichte, die dann doch nicht so ganz positiv gewesen ist, wo am Ende jemand für ganz viele Jahre ins Gefängnis gegangen ist. Und wir wollen das mal noch nicht so ganz auflösen, sondern lassen das als kleinen Cliffhanger für die nächste Folge. Aber Teaser ist doch schon einmal an für die, die jetzt gerade ganz spannend zuhören und wissen wollen, was geht. Erzähl so wenig wie möglich und so viel wie nötig.
Genau, also ich kann nur so viel sagen. Hin und wieder. Wir waren meistens zu zweit unterwegs. Manchmal waren wir auch zu dritt unterwegs in der Gruppe. Und manchmal kam es halt vor, Konflikte sind unvermeidbar in manchen Situationen auch. Oder manchmal ist es auch unvermeidbar, dass du auch mal deinen eigenen Rhythmus fährst und dass du mal, sag ich mal, getrennt voneinander fährst und alleine. Und ja, ich glaube, wenn wir in dem Moment in Gruppe gefahren wären, wäre es nicht passiert. Aber ja, so viel, da will ich nur so viel sagen. Es lag daran, dass wir alleine gefahren sind in dem Moment. Und ja, es ging um einen Fake-Polizei-Checkpoint.
Ja, genau. Am Ende ist jemand ins Gefängnis gegangen für mehrere Jahre.
Für 20 Jahre, genau.
Dabei belassen wir es. Für 20 Jahre.
Ja.
Dabei belassen wir das und hören uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
sehr gerne.
Wir sprechen uns gleich und die Hörer hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.